Ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Sonntag uns noch nehmen für dieses Thema, das es zu einem eigenen Feiertag geschafft hat, diesem Himmelfahrtstag, in unserer Gesellschaft ja gar nicht mehr so als kirchlicher Feiertag im Vordergrund, sondern eben als Männertag, als Vatertag. Und da dachte ich, das ist wunderbar, dass wir heute am Sonntag nochmal über Himmelfahrt reden. Und ich kann euch versprechen, ganz so einfach ist das gar nicht. Ingrid hat am Anfang schon die sprachlichen Hürden in dieser Enkelgeschichte gehabt. Das deutsche Wort Himmel ist vieldeutig und vielseitig. Der Engländer, der unterscheidet zwischen Sky, das was er sieht. In Frankfurt, in New York, in London gibt es eine Skyline. Und Heaven. Heaven ist das, was wir nicht greifen können. Der Himmel, aber der eben verknüpft ist mit Hoffnung, mit Gott, mit Jesus. Und von diesem Himmel reden wir heute. Und Dirk in seiner immer provokanten Art hat das hier hingeschrieben, wie jetzt Himmelfahrt? Also auch mit einem Fragezeichen verknüpft. Was soll das? Was ist das? Himmelfahrt. Himmelfahrt klingt doch nach dem uralten Traum der Menschheit, aus eigener Kraft zum Sitz der Götter vorzudringen. Also ein uralter Gedanke, dorthin zu kommen, wo die Götter sind. Und unterschiedliche Kulturen haben sich unterschiedliche Göttersitze vorgestellt. Bei den alten Griechen war das der Olymp, dieser magische Berg, auf dem die Götter sein sollen. Aber tatsächlich gibt es auch in der Bibel einen Götterberg, nämlich als Gott das Volk Israel aus Ägypten führt, führt er sie zu dem heiligen Berg, heißt es da. Der Berg Horeb, auf dem Gott wohnt, wo Gott sich Mose offenbart hat. Und da gibt es eine ganz bewegende Geschichte, als nämlich Gott das Volk warnt, nicht aus eigener Kraft auf diesen Berg hochzurennen. Und er sagt, wer das tut, wird sterben, wer diesen Berg berührt. Und dann merken wir, wie sich diese Scheide zwischen dem, was wir Erde nennen und dem, was himmlisch ist, auch oft gar nicht so einfach durchbrechen lässt und schon gar nicht von uns aus Gott gegenüber. Es ist unmöglich, es ist vermessen, dass wir denken, wir könnten einfach dorthin gehen, wo Gott ist, um ihn zu sehen. Nun, unsere moderne aufgeklärte Welt, die hat mittlerweile das alles entmystifiziert. Also wir haben viel erforscht, wir wissen heute viel. Und wenn wir über Himmelfahrt reden, dann kommen wir vielleicht Begriffe in den Kopf, die die alten Griechen noch nicht hatten, wie Autofahrt, Bahnfahrt, wenn der ICE mit 300 fährt, das wäre früher undenkbar. Mit einem Heißluftballon über die Gegend zu schweben, Ballonfahrt, das drückt ja mal was aus über das Medium, in dem ich sitze und unterwegs bin. Aber dann gibt es noch andere Fahrten, die Raumfahrt. Da geht es nicht um das Medium, sondern da geht es um das Ziel, in den Weltraum vorzudringen, mit einer Mission zu verbinden, die Mars-Mission. Das große Ziel der Menschheit, ein Leben außerhalb dieser Erde zu ermöglichen. Und ganz interessant, auf der einen Seite ist diese Welt mit all ihren Gedanken und Ideen entmystifiziert und auf der anderen Seite merken wir aber, auch der moderne Mensch sucht. Er geht heute Tiefseetauchen, um unter dem Wasser das zu sehen, was andere nicht sehen. Um dorthin zu kommen, wo mal keine Touristenmassen sind, weil egal, wo du heute hinkommst, es waren immer schon andere da. Oder der Mensch geht heute ganz bewusst für eine Zeit ins Kloster oder den Camino, um mal wieder zu sich zu finden, in die innere Einkehr. Und das finde ich so interessant, dass diese scheinbar nüchterne, aufgeklärte Welt auf der anderen Seite eben auch diese Geheimnisse des Lebens sucht, aber eben individuell, ganz persönlich. Also was machen wir jetzt mit einem Fest, das uns verordnet ist im Kirchenjahr und Christi Himmelfahrt heißt? Erstmal lade ich euch ein, dass wir das mal nachlesen, wo denn darüber was steht. Tatsächlich, wenn ihr gleich mitlest, werdet ihr merken, der Begriff Himmelfahrt kommt so gar nicht vor, sondern eher passiv. Jesus wird aufgenommen in den Himmel und daraus ist dann dieser Begriff Himmelfahrt entstanden. Ich lese euch mal den bisschen längeren Text tatsächlich, den ihr aber vorne auf Folie mitlesen könnt. Es ist Lukas, der uns schon ein Evangelium geschrieben hat, der schreibt jetzt an einen guten Freund, lieber Theophilus. Im ersten Bericht habe ich zwar alles aufgeschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis an den Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, durch den Heiligen Geist noch Anweisungen gegeben. Nach seinem Leiden zeigte er sich ihnen immer wieder und bewies ihnen so, dass er lebt. 40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Und als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht. Wartet darauf, dass Erfüllung geht, was Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen im Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Und nach diesen Worten wurde Jesus vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Und da standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen und die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, der wird wiederkommen. Genau so, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Und danach kehrten die Apostel vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Bis hier diese Geschichte, ein etwas längerer Text, der uns aber eben mal vor Augen führt, was haben damals die Jünger erlebt an diesem eigentlichen Himmelfahrtstag. Interessant war für mich beim Lesen, im ersten Schritt knüpft Lukas an das an, was er vorher schon geschrieben hat. Er sagt, in meinem ersten Bericht, also praktisch im Evangelium, da habe ich euch geschrieben, was Jesus getan hat und gelehrt hat, von Anfang an bis zur Aufnahme in den Himmel. Also scheint es so, dass diese Himmelfahrt eine Station ist. Bis dahin ist etwas geschehen und danach kam etwas Neues. Und vorher, also vor seiner Himmelfahrt eben, was ist da passiert? Es gipfelte darin, das Wirken Jesu gipfelte darin, dass er leiden musste, sterben musste am Kreuz, dass er auferstanden ist und dann noch 40 Tage sich immer mal wieder seinen Jüngern gezeigt hat, um dann vor ihren Augen in den Himmel aufgenommen zu werden. Und dann beschreibt Lukas, was wir eben gelesen haben, eben dieses Ereignis, wie das war, wer hat was gesagt und gesehen. Und danach setzt Lukas seinen zweiten Bericht fort. Und um was geht's da? Apostelgeschichte? Erstmal um Pfingsten im nächsten Kapitel und dann um all die Geschichten, die die Apostel erlebt haben. Im Deutschen heißt es Apostelgeschichte. im Griechischen oder im Englischen oder im Russischen, da heißt es Taten der Apostel. Die Praxis der Apostel, was die gemacht haben, was die erlebt haben. Darum geht's in der Apostelgeschichte. Und deshalb ist mein erster Gedanke zu diesem Himmelfahrtsereignis, der erste Gedanke, damit wird Christi Himmelfahrt zu einem Meilenstein zwischen Ostern und Pfingsten. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir dieses Fest auch nochmal bedenken heute an diesem Sonntag vor Pfingsten. Nächste Woche ist ja Pfingsten. Zu sagen, Himmelfahrt ist ein ganz entscheidender Meilenstein zwischen dem, was an Ostern geschehen ist, dem ganzen Programm und dem, was Pfingsten kommen wird. Interessant ist, Himmelfahrt ist ein Augenzeugenbericht bei Lukas. Da waren Menschen dabei, die haben es gesehen. Der Auferstandene ist mit den Aposteln unterwegs. Er isst mit ihnen. Er teilt mit ihnen das Brot, so wie er es früher gemacht hat. Und dann vor ihren Augen kommt eine Wolke und nimmt ihn vor ihren Augen weg zum Himmel. Und ich finde das so interessant, weil etwas, das wir ja eigentlich gar nicht verstehen können, wird auf einmal begreifbar. Die Jünger waren da. Das war nicht so, dass sie früh aufgestanden sind und Jesus war weg, sondern Jesus war mit ihnen und vor ihren Augen ging er weg. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Sterbebett war, der kann das vielleicht ein Stück nachvollziehen. Das Sterben wird für uns immer ein Geheimnis bleiben. Immer, solange wir hier sind. Und trotzdem ist es begreifbar. Wir sitzen oder stehen am Bett und müssen mit anschauen, wie jemand verstirbt, wie jemand von uns geht. Wie das dann vonstatten geht, wissen wir nicht. Aber es ist begreifbar, es ist erlebbar. Wir standen vor ein paar Wochen an Dietmar Kochs Sterbebett. Das war sehr bewegend, ja. Auch danach noch da zu sein, Lieder zu singen, zu beten, zu lesen mit im Kreis der Familie. Es ist begreifbar und doch irgendwo geheimnisvoll. Und das ist für mich so wichtig, dass dieses Himmelfahrtsereignis nicht irgendwas Spirituelles ist, sondern es ist tatsächlich vor ihren Augen geschehen. Eine greifbare Wirklichkeit von einem Heilsereignis, von etwas, was zu unserem Glauben dazugehört. Und wo auch offensichtlich zwischen der Auferstehung und dem, dass Jesus zum Vater geht, unterschieden wird. Das ist nicht alles nur in einem. Es wird hier sozusagen getrennt betrachtet. Und damit wird Christi Himmelfahrt zu einer Art Übergangsszene. Jesus verlässt nach 3 Jahren seiner Wirkung die Bühne. Er geht von der Bühne. Und es kommt zu einem Szenenwechsel. Die Zeit Jesu hier ist das erste Bühnenbild und das nächste Bühnenbild ist die Zeit der Gemeinde. Die Zeit der Kirche, die fängt an Pfingsten an und in der sind wir heute noch. Deswegen sind wir heute hier. Und ich finde es immer sehr bewegend, als Freikirche beten wir das Glaubensbekenntnis selten, aber ich finde es immer bewegend, wenn man diese alten Worte, die seit vielen Hunderten von Jahren die Christenheit auch zusammenhält, wenn man die immer wieder sich auch so bewusst vor Augen hält, ich glaube an Jesus Christus, und da heißt es, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, wo er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und da merkt ihr, ja, wie dieser Meilenstein steht, aufgenommen, aufgefahren in den Himmel. Und doch Können wir es letztlich wirklich begreifen, wo Jesus hingegangen ist? Wie sage ich es meinem Enkel? Das war die Geschichte vom Anfang. Wie sage ich es meinem Enkel und meinen Kindern, wo der Opa jetzt ist? Und dann merken wir, wie wir auch ans Ende kommen mit unserer eigenen Weisheit. Begreifen wir es wirklich? Und ich möchte euch nochmal mitnehmen in diese Szene, als Jesus dort am Ölberg steht mit seinen Jüngern. Da fragen ihn die Jünger: Meister, Herr, wirst du jetzt die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Darauf haben sie doch hingefiebert 3 Jahre. Deswegen sind sie ihm doch nachgefolgt. Das war doch das Ziel des Messias, dass er Israel befreien wird, dass er die Herrschaft dieses Heidenvolks der Römer über das Volk Israel, dass er sie beenden wird und Israel wieder frei wird, aufsteht. Das ist doch eigentlich die Mission des Messias. Das war ihre Frage. Herr, ist das jetzt? Kommt das jetzt? Und was sagt Jesus in diesem Text? Ihr braucht die Zeiten und die Fristen nicht zu kennen. Und wir schauen heute im Jahr 2025 zurück auf 2000 Jahre Kirchengeschichte und immer noch ist dieses Wort als Verheißung aber noch nicht erfüllt. Ganz schön hart, wenn Jesus so sagt, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Und wiederum sage ich immer, auch entlastend für uns. Es ist hart zu wissen, dass wir sterben müssen, aber es ist auch entlastend, dass wir nicht wissen, wann. Deswegen rate ich euch, lasst die Finger von irgendwelchen Hellsehern, die euch sowas dann voraussagen. Ihr werdet diese Geister nicht mehr los. Es ist besser für uns, Dinge nicht zu wissen. Und dann kommen ja noch in diesem Szenenbild von Himmelfahrt kommen ja noch Akteure vor. Und ich finde das interessant, immer dann, wenn es in der Bibel sehr spannend wird, sehr geheimnisvoll, sehr übernatürlich, dann kommen dort solche Gestalten in weißen Anzügen, Engel ins Spiel. Als der Vater von Johannes im Tempel betet, der Zacharias, erscheint ihm ein Engel. Als Maria gesagt bekommt, dass sie einen Sohn bekommen soll, wo sie noch gar keinen Mann hatte, sagt ihr das der Engel Gabriel. Als die Jünger und die Frauen zum Grab kommen und Jesus ist nicht mehr da, der Leichnam ist weg, da stehen 2 Engel. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Als Jesus in den Himmel aufgenommen wird, stehen da 2 Engel. Und fragen, was schaut ihr Männer von Galiläa Richtung Himmel? Was schaut ihr ihm hinterher? Was weint ihr ihm hinterher? Was habt ihr solche Angst? Er wird wiederkommen. Und zwar hier auf dem Ölberg. Wie ihr gesehen habt, dass er von euch weggegangen ist, so wird er wiederkommen. Es ist im Übrigen auch der Grund, die Juden glauben von jeher durch alttestamentliche Prophetie bedingt, dass der Messias eines Tages auf dem Ölberg kommt. Und wenn ihr mal nach Israel kommt, ich hoffe, die Zeiten wären auch mal besser dafür, wieder nach Israel zu reisen, dann schaut euch mal den Ölberg an. Das ist ein Hügel, der ist ein großer Friedhof. Und da sind jüdische Gräber, zum Teil von Propheten. Ich glaube, der Prophet Zacharia liegt auch dort. Ich glaube auch der Prophet Haggai, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber große Prophetengräber, denn die Juden haben früher gedacht, wenn sie sich am Ölberg begraben lassen, dann sind sie als erstes dabei, wenn der Messias kommt. Das ist der einzige Grund, warum man sich auf dem Ölberg hat begraben lassen. Und auf einmal merken wir die Wolke, das Entschwinden, das Weggehen von Jesus, die Engel, auf einmal wird das ganze Begreifbare doch sehr geheimnisvoll. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Das erste dieser Meilenstein, das Greifbare, aber das zweite Himmelfahrt ist dadurch und bleibt dadurch auch ein unergründliches Geheimnis, ein Mysterium, unserem Verstand letztlich verschlossen. Jesus kehrt zum Vater zurück. Deswegen ist es gut, dass wir Vatertag feiern. Es ist der Vater-Sohn-Tag. Der Sohn kehrt zurück zum Vater. Man muss sich ja nicht gleich besaufen, wenn man daran denkt, oder? Vatertag. An sich eine ganz große Tiefe drin. Aber wohin denn? Wo war denn dieses Ereignis? Wo findet das denn statt? Und da merke ich, ist gar nicht so einfach, denn unsere Vorstellungen, wo Jesus hingegangen ist, sind doch immer auch verknüpft mit dem Bild, das wir haben von dieser Welt. Und dieses Bild ist wandelbar. Und ich möchte euch mal in 3 Minuten mitnehmen auf eine große Weltreise, Geschichtsreise. Es gibt uralte Mythologien, die haben die Erde sich wie vorgestellt? Als Scheibe. Und umgeben von einem riesigen Ozean. Und da ist es irgendwie doch vorstellbar, dass oben drüber Gott sitzt und wie so ein Radius, so ein Halbbogen, und da sitzt zur Rechten Gottes Christus. Und egal, wo du bist auf dieser Scheibe, er ist dir immer irgendwie gleich nah. Diese Vorstellung gab es in Menschheitszeiten. Die alten Griechen haben dann in ihrer wirklichen Weisheit, auf ihrer Suche nach Gesetzmäßigkeiten, indem sie die Sterne beobachtet haben, herausgefunden, dass die Erde keine Scheibe ist und haben ein geozentrisches Weltbild. Wir kennen es auch als ptolemäisches Weltbild, sich gemacht. Also die Erde als Mittelpunkt des Universums. Das war schon ein viel komplizierteres System, in dem eben diese Sternbilder auch ihren Platz gefunden haben. 1500 Jahre später kommt die Renaissance, die einerseits diese antiken Gedanken wiederbelebt und andererseits aber nach dem Mittelalter auch neue Forschungswege nutzt. Wir kennen Namen wie Kopernikus oder Kepler und finden heraus, die Erde ist gar nicht der Mittelpunkt. Die Sonne ist der Mittelpunkt unseres Systems. Das heliozentrische Weltbild wird geboren in der Zeit der Renaissance. Und dann merken wir, dass Menschen ja auch immer Kinder ihrer Zeit sind. Auch wir sind das heute. Und wenn wir das Rad der Geschichte mal nur ein paar Jahrzehnte zurückdrehen, mal so 60 Jahre, da gab es ein System des sozialistischen Atheismus. Da hat man am 12. April, dieses Datum müsste Ostmenschen geläufig sein, es ist nämlich der Tag der Kosmonauten. Da ist übrigens mein Schwager gestorben, das erinnert uns immer besonders dran, dass unser Bruder und Schwager an diesem Tag aufgegangen ist zu seinem Herrn. An diesem Tag der Kosmonauten 1961 hat man einen sowjetischen Offizier in einer Raumkapsel mit der Rakete hochgeschossen, der erste Mann, der die Erde umrundet hat, in sage und schreibe 106 Minuten. Der war nämlich nicht so weit oben, da ging das noch schneller. Einmal um diese Erde, um den Orbit. Und was hat er gesagt, Juri Gagarin, als er wiederkam? Da ist nichts. Ich habe Gott nicht gefunden. Da ist kein Gott, weil es darf kein Gott geben. Also kann es kein Gott geben. Und ich war da oben, da gibt's keinen. Da ist nichts. Also auch das ist ein Weltbild. Deswegen ist der Sozialismus oder der Atheismus an sich auch eine Weltanschauung. Ich habe Gott nicht gesehen. Und doch, wir haben das vorhin im Glaubensbekenntnis erinnert, Christus sitzen zur Rechten Gottes. Was machen wir nun als moderne Menschen? Wie können wir das Geheimnis fassen, uns davon berühren lassen und die Dinge, die wir nicht begreifen, stehen lassen. Mir hilft es, diesen Himmel nicht als einen statischen Ort zu sehen. In einem Weltbild, das sich über die Geschichte der Menschen immer wieder auch gewandelt hat. Sondern da, wo Christus ist, wo Gott ist, da ist die Macht, die Herrlichkeit. Wir haben das vorhin auch in den Liedern schon ein Stück besungen. Gott auf seinem Thron, der Ort seiner Herrschaft. Und damit, vielleicht nehmt ihr das mal ein bisschen provokant mit, das ist kein Gesetz, aber ich nehme das für mich so, das hilft mir. Damit ist doch Jesus nirgendwo. Nirgendwo. Ich kann ihn nicht verorten. Er ist zum Himmel aufgefahren, er ist nirgendwo und überall. Und diese zwei Gegensätze einfach mal stehen zu lassen, auch seinem Enkel zu sagen, du, ich war noch nicht dort. Ich kann dir Bibelstellen vorlesen. Ich kann dir erzählen, was Menschen denken. Ich kann dir erzählen, was Menschen, die schon mal kurz vorm Tod waren und wieder zurückgekommen sind, für Eindrücke hatten. Aber ich war noch nicht dort. Aber ich glaube, dieser Gott ist überall. Der Theologe im 20. Jahrhundert, Karl Barth, sieht Himmelfahrt als Abschluss der Offenbarungsgeschichte. Denn mit der Himmelfahrt ist die Verfügbarkeit von Jesus nicht mehr räumlich gebunden. Also vorher war Jesus mit den Jüngern unterwegs. Und vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte, die kranke Frau, die ihr ganzes Geld bei Ärzten aufgebraucht hat, die wusste, der Mann kann mir helfen, aber ich kann nicht zu ihm kommen, aber wenigstens vielleicht in der Menge der Menschen von hinten versuche ich an ihn ranzutreten und berühre sein Gewand. Und Jesus dreht sich um und sagt, es ist eine Kraft von mir ausgegangen. Also Menschen konnten Jesus nahe kommen, sie konnten ihn berühren. Mit Himmelfahrt ist das nicht mehr möglich. Jesus ist nicht mehr räumlich verfügbar. Jesus steht nicht mehr auf dem Hügel am Nordufer des See Genezareths und predigt und sagt, selig seid ihr, die geistlich arm sind. Er ist nicht mehr da, nicht mehr verfügbar. Aber, und das ist die zweite Seite von dem, was Karl Barth da gesagt hat, damit, dass Christus im Himmel ist, ist er uns nahe. Und das ist das Entscheidende. Er ist nicht mehr verfügbar im Sinne von, ich höre ihn predigen, ich laufe aus dem Haus, ich klettere auf den Baum wie Zachäus, um ihn nachher einzuladen in mein Haus. Aber er ist verfügbar. Und zwar in Sibirien, in China, in Südamerika und in Gera. Jetzt. Er ist verfügbar, weil er uns nahe kommt. Und das ist das Geheimnis von Himmelfahrt. Und dann höre ich zum Schluss nochmal die Engel, die sagen, und was steht er jetzt da und schaut in den Himmel? Geht doch hin und macht, was er euch gesagt hat. Und was war das? Geht zurück nach Jerusalem und wartet. Es kommt der Tag, da kommt der Heilige Geist auf euch und dann werdet ihr rausgehen auf die Straße und werdet das verkündigen, was er euch gelehrt hat. Und so wie er es gemacht hat, so werdet ihr es auch tun. Und die Jünger gehen hin. Und Lukas schreibt das auf und am Ende gibt es ein neues Buch, das heißt Apostelgeschichte. Und dieses Buch ist der Anfang einer langen Kirchengeschichte, an der wir heute immer noch mitschreiben, du und ich. Also nimm Himmelfahrt als Ermutigung, als ein Zeichen der Macht Gottes und als eine Bestätigung, dass Jesus dir sagt, ich bin nirgendwo für dich greifbar. Aber ich bin immer und überall für dich da. Amen.